aktuell ist es so, dass von europäischer Seite überhaupt kein nennenswerter Wandel in der Flüchtlings- oder in der Nachbarschaftspolitik oder in der Entwicklungspolitik zu verzeichnen ist. Man muss einfach feststellen, dass mit dem Fall der Diktatoren die EU ihre wichtigsten Bündnispartner in diesem Kontext erstmal verloren haben. Und man könnte auch sagen, dass die gesamte Flüchtlingspolitik gescheitert ist, moralisch eigentlich bankrott ist. Und jetzt ist die spannende Frage, wie sich Europa und auch Deutschland positioniert angesichts einer humanitären Krise, Katastrophe auf der anderen Seite des Mittelmeers. Es sind weit über 800.000 Menschen schon aus Libyen geflohen, Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Und jetzt zeigt sich, dass Europa weiterhin eine Politik fährt, abzuschotten und eben weder Flüchtlinge aufzunehmen, noch adäquat Solidarität zu zeigen zu den Nachbarstaaten, die doch die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Das ist Ägypten, das ist Tunesien, eigentlich Staaten im Übergang, die noch um die Demokratie kämpfen. Das ist erstmal der traurige Befund. Da hat sich nichts geändert, diese Sonntagsreden. Bleiben Sonntagsreden, bleiben leere Worte. Es hat sich nichts geändert bei den Fluchtursachenbekämpfungen, das hören wir schon seit 30 Jahren. Es hat sich nichts geändert im Zusammenhang mit der Bereitschaft, jetzt, die die Kanzlerin jetzt am Kirchentag verkündet hat. Wir nehmen natürlich Flüchtlinge aus Libyen, aus Syrien und sonst wo auch, wo momentan schwerste Auseinandersetzungen und auch Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Es gibt keine Flüchtlinge, die man reingeholt hat nach Europa oder nach Deutschland. Das ist einfach ein Faktum.
Man muss ja auch unterscheiden zwischen den Flüchtlingen. Es gibt ja die Flüchtlinge, die selber aus den Maghreb-Staaten kommen. Genau. Aber es gibt ja auch Flüchtlinge aus Schwarzafrika. Und da hat man ja bisher mit den Diktatoren recht gut, in Anführungszeichen, gut zusammengearbeitet. Ja. Es war für die Flüchtlinge verheerend. Die sind ja zum Teil einfach in die Wüste geschickt worden und da verdurstet. Ja. Jetzt sind die Diktatoren nicht mehr dran. Jetzt kommen die Flüchtlinge bis übers Mittelmeer und ertrinken eben auch zum Teil. Am 1. Juni sind erst 150 Menschen ertrunken. Wie sieht denn da jetzt die Situation aus? Wie viel machen sich denn aktuell geschätzt auf dem Weg? Ist da noch mit wesentlich mehr Menschen zu rechnen?
Die meisten Menschen sind gestrandet, sozusagen, wenn Sie jetzt mal in das tunesisch-libysche Grenzgebiet gehen, wo der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen sagt, hier sind über 6.000 Menschen, die müssen unmittelbar evakuiert werden, die brauchen eine menschenwürdige Zukunft. Das sind Flüchtlinge, beispielsweise aus verschiedenen afrikanischen Ländern, aus Eritrea, Somalia, Elfenbeinküste und anderswo. Die können dort nicht bleiben, aber Europa nimmt nicht auf. Es sind nur ganz wenige Staaten bereit, ganz geringe Kontingente aufzunehmen. Insgesamt weltweit 800 Plätze werden zur Verfügung gestellt, der größte Teil in den USA. Deutschland hat noch keinen einzigen Platz für einen Flüchtling aus diesen Elendslagern im Grenzgebiet gewährleistet. Und die wenigen Menschen, die es jetzt rausschaffen aus dem umkämpften Gebiet in Libyen, auf den Seelenverkäufern, versuchen nach Lampedusa oder nach Malta zu kommen, ja, viele ertrinken. Es sind über 1650 dokumentierte Fälle seit Jahresbeginn. Menschen, die gestorben sind, auf dem Weg nach Europa. Und anstatt diese Menschen zu evakuieren, wenn es EU-Bürgerinnen und Bürger gewesen wären, hätte man sie schon evakuiert, lässt man die Leute entweder in den Lagern versauern, ohne Aussicht auf Schutz, oder man sieht zu, wie sie wieder auf die Seelenverkäufer gehen und dann ihr Leben verlieren. Das ist die momentane Situation. Und schlimmer noch, es gibt mehrere dokumentierte Fälle aus der jüngsten Vergangenheit, wo ganz klar ersichtlich wurde, dass entweder Militäreinheiten oder Polizeieinheiten oder andere EU-Einheiten quasi wussten, dass die Schiffe in Seenot sind und haben nicht gerettet. Also das ist nochmal die Steigerungsform der unterlassenen Hilfeleistung. Man rettet die Menschen nicht, aber manchmal lässt man sie einfach sterben.
Es gibt ja sowohl Seerechtskonventionen, was solche Dinge, Schiffbrüchige angeht, als auch die UN-Flüchtlingskonvention. Inwiefern ist denn das Handeln der EU-Staaten damit vereinbar und wie kann man da dann dagegen vorgehen, wenn das nicht der Fall ist?
Das ist eine sehr zentrale Frage, weil es gab ja auch in der Vergangenheit schon solche dramatischen Fälle im Jahr 2009, im Juli, August, sind 77 Menschen gestorben, 5 haben überlebt, einer lebt momentan in der Bundesrepublik, der Überlebenden schwer traumatisiert. Und da hat Malta und Italien die Seenotrettung nicht eingeleitet. Die Leute waren tagelang auf hoher See und sind verdurstet, verhungert, umgekommen und man hat sie nicht gerettet. Und die Angehörigen fragen noch heute, wieso wurden unsere Lieben nicht gerettet? Und es gibt bis jetzt keine Antwort. Es gibt noch nicht ein durchgeführtes staatsanwaltschaftliches Verfahren. Es ist alles noch in den Anfängen. Und es wäre wichtig, dass die Täter, auch wenn es staatliche Boote waren, dass sie bestraft werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die kommerzielle Seefahrt. Die Überlebenden haben berichtet, es sind jeden Tag mehrere Schiffe vorbeigefahren, trotz Hilferufe. Und das muss bestraft werden nach dem Seerecht, nach dem internationalen Recht, haben diese Schiffe sich schuldig gemacht der unterlassenen Hilfeleistung. Und es wäre wichtig, dass es zu diesen Verurteilungen kommt. Und es wäre natürlich wichtig, dass auch im staatlichen Kontext, dass Malta, da wo Malta oder Italien zugeschaut hat, dass es zu Verurteilungen kommt. Und da muss man natürlich auch Konsequenzen ziehen. Es kann nicht angehen, dass wir aktuell, haben wir quasi eine Seeblockade Libyens. Die Seelenverkäufer fahren vor den Augen der Militärs und der Polizeischiffe los. Und wie der UNHCR zu Recht sagt, jedes Schiff, was momentan aus Libyen losfährt, muss von Anfang an als ein Seenotrettungsfall betrachtet werden. Wir können nicht warten, bis diese Schiffe auseinanderbrechen und wieder mehrere Dutzende oder über 100 Menschen ihr Leben verlieren, sondern sie müssen unmittelbar gerettet werden und in einen sicheren Hafen gebracht werden. Das geschieht momentan nicht. Das ist auch Ausdruck, dass selbst bei der Seenotrettung in Europa es keine funktionierende Solidarität unter den Küstenstaaten und den EU-Staaten gibt. Würde man die Sache ernst nehmen, wollte man die Menschenleben retten, wäre das richtige Equipment vor Ort und die Menschen würden unmittelbar gesichert, gerettet und an Land gebracht. Das geschieht nicht und von daher muss man da auch schlechte Absichten, bösen Willen unterstellen.
Ist denn schon ein Fall dokumentiert, dass jemand dafür bestraft wurde, dass er keine Hilfe geleistet hat?
Es gab einzelne Verurteilungen, da war es oft auch noch gepaart mit zusätzlichen Straftaten, dass Menschen zurückgestoßen wurden, also Ertrinkende oder bei blinden Passagieren, dass sie ins Wasser geworfen wurden, ne, manche umgebracht wurden. Aber es hat sich gezeigt, die spektakulären Fälle, die wir kennen, waren doch eher die Fälle, wo humanitäre Hilfe geleistet wurden. Denken Sie an die Kap Anamur, an die Besatzung der Kap Anamur im Jahr 2004 oder die tunesischen Fischer, die objektiv vielen Menschen das Leben gerettet haben und trotzdem in Agrigento, in der zweiten Instanz, einem Strafverfahren ausgesetzt sind und deren Existenz wurde schon mit dem Eröffnen des Verfahrens zerstört, ihre wirtschaftliche Existenz, ihre soziale Existenz. Was ich damit sagen will, ist, dass es doch den Anschein hat, dass humanitäre Hilfe viel schneller sanktioniert und kriminalisiert wird als die realen Straftaten, die auf dem Mittelmeer stattfinden.
Das heißt, die Hilfe wird bestraft und Nichthilfe kaum bestraft. Es gab ja in Deutschland mal eine Zeit, als es die DDR noch gab, da waren Fluchthelfer angesehene Menschen. Wäre es nicht Zeit für eine Fluchthelferbewegung?
Ja, also Sie haben vollkommen recht, wenn man das im historischen Kontext sieht. Es gab eine Phase, wo man gesagt hat, diese Fluchthelfer, auch wenn sie sogar aus finanziellen Gründen handeln in guten Absichten und es war Common Sense. Und mit dem Fall der Mauer und des Eisernen Zauns hat sich dieser Diskurs völlig verschoben, dass man also die Schlepper, Schleuser, wie die kommerziellen Fluchthelfer heißen, dass man diese als das Hauptfeindbild neben den sogenannten illegalen Migranten bezeichnet hat und nicht gesehen hat oder bewusst übersieht, dass die ganzen Abwehr- und Abschottungsmaßnahmen sozusagen diese Dienstleistung nötig machen und natürlich auch florieren lassen, diesen Berufsstand. Und wir bräuchten heute eine Debatte, wie man wieder abrüstet, wie Menschen überhaupt einen Zugang nach Europa eröffnet bekommen, nämlich einen gefahrenfreien, legalen, das gilt für Flüchtlinge wie für Migranten, dass sie nicht diesen doch zunehmend gefährlicheren Wegen ausgesetzt sind. Und bezogen auf die Fluchthelfer muss man einfach sagen, okay, es gibt welche, die sehr zynisch, es sind ja oft auch staatliche Behörden mit involviert, die Menschen auf die Seelenverkäufer schicken. Das gilt auch für das libysche Regime. Das ist eine sehr zynische Strategie, die momentan gefahren wird, nachdem er jahrelang mit Herrn Berlusconi im besten Einvernehmen die Leute abgefangen hat und in die Internierungslager gesteckt hat, gefoltert hat, die Frauen vergewaltigt hat oder, wie Sie schon gesagt haben, in die Wüste ausgesetzt hat. Schickt man jetzt die Seelenverkäufer los und prügelt zum Teil die Leute auf die Schiffe. Und das ist de facto ein russisches Roulette. Was ich damit sagen will, ist, es gibt sicherlich humanitäre Fluchthilfe, die muss man hochhalten. Aber es gibt jetzt insgesamt natürlich genauso, wie es ist, in anderen Bereichen eine massive Ausbeutung und zum Teil auch eine Menschenverachtung, die da geschieht. Und das sind oft, das muss man einfach sehen, staatliche oder militärische Stellen, die da mit kooperieren. Es gibt keine offenen Fluchtwege, ohne diese Institutionen zu involvieren, zu korrumpieren, sonst gäbe es überhaupt keinen Zugang nach Europa. Und das Ziel muss jetzt sein, dass man eine Entkriminalisierung voranbringt und dass man vor allem legale Wege nach Europa öffnet und eben diese Festungsveranstaltung auf die Anklagebank bringt.
Sie haben einen Appell an den Präsidenten des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, gegen die unmenschliche Abschottungspolitik an Europas Grenzen laufen. Da können sich die Hörer beteiligen. Wie können Sie das tun?
Es gibt eine E-Mail-Aktion, dass Sie direkt über die Homepage von ProAsyl, www.proasyl.de, diesen Protest abschicken an den Präsidenten des Europäischen Rates. Man muss einfach wissen, dass man damit auch als gegenüber alle Staats- und Regierungschefs hat, die ja maßgeblich dafür verantwortlich sind, was momentan an Ausverkauf von Flüchtlingsrechten an den europäischen Außengrenzen geschieht. Das heißt, Adressat ist dann auch die Bundeskanzlerin und es geht ganz klar in diesem Aufruf, auch eine Kurzforderung, ganz klar ein Appell, jetzt endlich sich zu bewegen, Menschlichkeit zu zeigen, Flüchtlinge aus Libyen, aus Nordafrika aufzunehmen. Das heißt, sie zu evakuieren, raus aus diesen Flüchtlingslagern zu holen, aus dem Grenzgebiet und legal nach Europa zu überführen und ihnen Flüchtlingsstatus zu gewähren, weil sie sind schon Flüchtlinge. Und zum anderen, dass Europa aufhört, nur in Kategorien der Abschreckung und mehr Frontex-Einsätze, also mehr Einsätze der Europäischen Grenzschutzagentur zu denken und vor allem die neuen Übergangsregierungen in Tunesien und Ägypten zu bearbeiten, dass sie wieder diesen schmutzigen Job des Türstehers übernehmen. Wir fordern eine Abkehr dieser Abwehrmaßnahmen und eine menschenwürdige Aufnahmepolitik der Flüchtlinge in Europa.